MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. In dieser Woche steht die bayerische Landeshauptstadt wieder ganz im Zeichen des Kinos, denn auf dem Filmfest München sind rund 130 Filme zu sehen und auch internationale Stars wie Sandra Hüller oder David Duchovny zeigen sich auf dem roten Teppich. Mittendrin ist auch wieder die katholische Kirche, denn sie hat auf dem Filmfest zum 14. Mal den Fritz-Gerlich-Preis verliehen.
Der Fritz-Gerlich-Preis 2026 geht an den Film Lost Land. Kardinal Reinhard Marx überreichte den Preis im Münchner Künstlerhaus an Co-Produzent Christian Jilka. In Lost Land von Regisseur Akio Fujimoto geht es um zwei Geschwister, die in einem Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch leben. Um ihre Familie wiederzusehen, begeben sie sich auf eine gefährliche Reise nach Malaysia. Viele Tage verbringen sie auf einem überfüllten Schmugglerboot, bis sie nach einem Zwischenfall auf See allein und verloren in Thailand stranden. Doch die Freundlichkeit der Menschen dort und ihr Überlebenswille zeigen ihnen, dass sie niemals allein sind, egal wie weit ihr Zuhause weg ist. Co-Produzent Christian Jilka.
Ein ganz wichtiger Teil für uns war eben, die Rohingya-Minderheit hier sichtbar zu machen, da sie zu einer der ganz großen Minderheiten gehören, die komplett staatenlos sind und nirgendwo mehr oder weniger sicher sein können. Und hier einfach Sichtbarkeit zu verschaffen, war uns ein sehr, sehr großes Anliegen.
Mit dem Fritz-Gerlich-Preis sollen Filme ausgezeichnet werden, die sich wie Lost Land mit Missständen, Unterdrückung oder Machtmissbrauch auseinandersetzen. Jurymitglied Sandra Krump.
Dieses weltumspannende Thema von Flucht und Ausgesetztsein und dann vielleicht doch ein bisschen Hilfe finden von Hartherzigkeit und absoluter Großherzigkeit, die im Film erzählt wird, das war dann doch so das große überzeugende Thema und natürlich auch die filmische Umsetzung.
Neben Lost Land waren in diesem Jahr noch das deutsche Drama Drei Kameradinnen und das Roadmovie Hijra aus Saudi-Arabien für den Fritz-Gerlich-Preis nominiert. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde erneut von der Produktionsfirma Telux in Kooperation mit dem Erzbistum München und Freising verliehen. Der Preis erinnert an den Münchner Publizisten und Katholiken Fritz Gerlich, der 1934 im KZ Dachau ermordet wurde. Gerlich stellte sich früh gegen die Nationalsozialisten und schrieb in seinen Blättern gegen die Gewalt des Regimes an. Gerlichs Vermächtnis ist ein Auftrag fürs Heute, so Kardinal Reinhard Marx.
Das gehört natürlich auch mit dazu, dass die Kirche sagt, schaut mal auf die Vergessenen, auf die am Rand sind, die nicht wahrgenommen werden. Fritz Gerlich war bekannt, das war eine andere Situation, aber in der ähnlichen Weise, dass hier ein System Menschen unterdrücken will, wegschicken will, verhaften will, umbringen will nachher, im Grunde beseitigen will. Und das ist ein gleicher Mechanismus. Und darauf muss man aufmerksam machen.
Mut und Menschlichkeit, dafür steht der Fritz-Gerlich-Preis und auch der Gewinnerfilm 2026. Ob und wann Lost Land in den deutschen Kinos anläuft, steht aber noch nicht fest. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
So, jetzt mal kurz Kontrastprogramm. Hören Sie hin. Klingt toll, oder? Das war gerade die Orgel im Münchner Liebfrauendom und ab jetzt wird sie wieder wöchentlich in tollen Konzerten zu hören sein. Der Orgelsommer, der startet nämlich und das bedeutet, jeden Freitag bis Anfang September um 19.30 Uhr steht da ein Konzert im Kalender, organisiert von Domorganist Ruben Sturm.
Das Besondere an den sommerlichen Orgelkonzerten hier im Liebfrauendom zu München ist, dass wir ganz, ganz viele tolle Gäste haben aus dem In- und Ausland, aus vielen europäischen Ländern und darüber hinaus, die hier ein Gastspiel geben im Dom und wir bekommen viele unterschiedliche und ganz bunte Programme zu hören. und ganz viele Kontraste und ein Querschnitt durch die ganze Orgelliteratur vieler Jahrhunderte. Und sozusagen gleichzeitig auch eine Übersicht über die gesamte Bandbreite der internationalen Organistenelite.
Organisten, die man auch nicht jederzeit in München live hören kann. Und live ist jetzt das richtige Stichwort, denn ein Orgelkonzert wird nicht nur gehört, sondern auch gefühlt.
Orgelmusik muss man live hören, weil die Orgel wie kein anderes Instrument wirkt, weil der Raum Teil des Instruments ist. Jedes andere Instrument verfügt über einen Resonanzkörper. Die Orgel benutzt sozusagen den Raum als Resonanzkörper. Deswegen sind Orgel und Raum immer eine Einheit. Überhaupt ist es so, dass die Orgelmusik, wenn man sie live hört, einen wirklich erfasst körperlich, also wirklich fühlbar und spürbar, die Schwingungen. Und natürlich auch die besondere Atmosphäre des Kirchenraumes, die mit den Klängen der Orgel eine wunderbare Symbiose bildet.
Der Orgelsommer, der kommt bei den Besuchern seit Jahren gut an, obwohl die Konkurrenz in München jetzt im Sommer ja recht groß ist. Und der Domorganist, der freut sich immer wieder über positive Rückmeldungen für seine Veranstaltungsreihe.
Dass eben die Orgelmusik und speziell in einer Kirche wie dem Liebfrauendom mit der einzigartigen Akustik mit 12 Sekunden Nachhall, mit dem größten Musikinstrument der Landeshauptstadt, eine ganz, ganz besondere und nachhaltige Wirkung hat. Und das melden mir viele Leute aus dem Publikum zurück, vor allem dann, wenn die Orgel eben so professionell gespielt wird von internationalen Stars der Orgelszene.
Ab jetzt gibt's sie also jeden Freitag um 19.30 Uhr die sommerlichen Orgelkonzerte im Münchner Dom mit renommierten Organisten aus dem In- und Ausland. Los geht's diese Woche mit Ruben Sturm selbst an der Orgel.
Ich werde selbst das Eröffnungskonzert spielen und die Besonderheit ist, dass es ausschließlich aus Improvisationen bestehen wird. Die Improvisation ist eine meiner großen Leidenschaften und wir werden ein Programm zusammenstellen mit ganz, ganz unterschiedlichen Formen und Stilen und da wird sicherlich für jeden was dabei sein.
Karten gibt's immer an der Abendkasse oder vorab über München-Ticket oder im Domshop.
Kirchenradio.
Also mal ist es richtig heiß, dann wieder kühl, mal Wolken, mal Regen. Ja, also langweilig wird es uns bei der Wetterlage in der nächsten Zeit nicht. Was aber immer dazu gehört, das ist Sonnencreme. Und zwar nicht nur, wenn wir uns irgendwie bei strahlendem Sonnenschein an den See oder ins Freibad legen. Das rät zumindest Stefanie Ertel vom Verbraucherservice Bayern.
Auch im Schatten kann die UV-Belastung erhöht sein oder auch bei bedecktem Himmel, weil bei uns einfach die Sonne dann im Sommer höher am Himmel steht und dadurch die UV-Belastung steigt. Und auch bedeckter Himmel heißt nicht, dass die UV-Belastung damit automatisch zu vernachlässigen ist.
Der UV-Index zeigt an, wie hoch die Sonneneinstrahlung ist. Der lässt sich ganz einfach bei verschiedenen Wetter-Apps nachschauen. Liegt er über dem Wert 3, ist Sonnenschutz auf jeden Fall ein Muss.
Da kommt es darauf an, also dass ich auf einen hohen Lichtschutzfaktor von mindestens 30 achte. Man sollte sich regelmäßig nachcremen, etwa alle 2 Stunden. Und oft wird auch zu wenig Sonnencreme verwendet, also dass man wirklich reichlich Sonnencreme aufträgt. Für einen Erwachsenen wird eine Menge von etwa 4 Esslöffel oder ein Schnapsglas empfohlen.
Dabei auch Stellen wie die Kniekehlen oder die Ohren nicht vergessen. Ob man lieber Sonnencreme, Milch, Sonnengel oder einen Schaum mit Lichtschutzfaktor verwendet, ist übrigens egal. Was jedoch keinen ausreichenden Schutz bietet, sind Pflanzenöle. Stefanie Ertel warnt vor Tipps wie dem, sich mit Olivenöl einzureiben.
Also von solchen Ratschlägen raten wir auf alle Fälle ab, weil sowas ist einfach gefährlich, weil Sonnencreme ist ein wirksames Mittel, um die Haut zu schützen vor Hautkrebs, vor langfristigen Schäden und Pflanzenöle bieten hier keinen zuverlässigen Schutz.
Wer Bedenken hat wegen gefährlicher Inhaltsstoffe in der Sonnencreme, bei der App ToxFox zum Beispiel lässt sich nachschauen, ob eine Creme gefährliche Stoffe enthält. Einfach den Barcode scannen. Und so lässt sich der Sommer einfach unbeschwert genießen. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Eine Freundin schrieb mir in den letzten Tagen, nur noch ein halbes Jahr, dann ist Weihnachten. Wir beide sind totale Weihnachtsfans, aber auch wir können uns bei der Hitze kaum vorstellen, in 6 Monaten Lebkuchen zu essen und den Christbaum zu schmücken. Aber es geht ja immer schneller als gedacht und deshalb werden auch schon Vorbereitungen getroffen. Zum Beispiel werden gerade auch schon Engelsstimmen gesucht. Das sind Kinder, die dann rund um Weihnachten mit Solisten auf der Bühne stehen und da singen, schauspielern und tanzen. Amelie Götz ist so eine Engelsstimme. Sie ist schon mehrere Jahre dabei und sie sagt, ja, bewerben, das ist ganz einfach. Auf engelsstimmen.com gehen und dann eine Bewerbung zusammenstellen.
Dann schickt man Aufnahmen von sich dahin und einen kurzen Lebenslauf und einfach ein Foto von sich. Dann wird das alles von professionellen Solisten und Solistinnen angehört und dann werden daraus die Besten ausgewählt und die werden dann zu so einem Vorentscheid eingeladen. Da sitzt dann eine ganz tolle Fachjury und die entscheiden dann nochmal, wer eben genommen wird.
Marco De Paruta, der sitzt mit in der Jury und er hat den Gesangswettbewerb gegründet. Er sagt, wir bilden die Kinder richtig gut aus und die haben Spaß daran.
Jeder weiß, dass er auf etwas hintrainiert. Er hat ja ein Ziel, er möchte auf der Bühne stehen, in der Allerheiligen Hofkirche vor 400 Personen, die lauschen und genau beobachten, was die Engelstimmen machen. Und mit diesem Ziel ausgestattet, kann man auch im September Weihnachtslieder singen.
Ja, und gesucht werden Jungs und Mädchen ab 7 Jahren, ja, die einfach Lust auf Bühne und diese ganz besondere Erfahrung haben.
Ich glaube, das ist eine wirklich schöne Geschichte für Kinder, die eine natürliche Stimme haben. Wir suchen keine große Stimme mit Chorerfahrung oder solistischer Bühnenpräsenz. Ganz normale Kinder, die vielleicht auch einen Anklang bayerisch könnten.
Amelie, die hätte auch nie gedacht, dass sie genommen wird und sagt deshalb, einfach bewerben.
Traut euch, man muss absolut nicht perfekt sein. Es geht einfach darum, Erfahrungen zu sammeln, Spaß an der Musik zu haben. Ich habe wirklich einen sehr tollen Freundeskreis dadurch dazu gewonnen, mit Gleichaltrigen, mit denen waren wir jetzt auch im Urlaub und es macht einfach Spaß und man lernt tolle Leute und Freunde kennen.
Und findet vielleicht sogar den Traumjob, denn durch die Engelstimmen weiß jetzt zumindest Amelie, sie möchte Musik studieren. Regensburg feiert eines seiner Wahrzeichen. Der schöne gotische Dom, der wird nämlich 750 Jahre alt. Programm gibt's das ganze Jahr über, aber heute startet die Festwoche. Und dazu kommt Farbe in den Dom. Antje Eder ist Lehrerin an der Schule für Floristik und Gartenbau und sie und ihre Schüler, die haben den Dom geschmückt.
Das Konzept sieht ja vor, dass wir Montag den ersten Teil des Grundgerüst und schon ein bisschen Blütenzauber in den Dom bringen. Und dann im Endeffekt am Donnerstag werden wir dann die restlichen Blumen alle anbringen in die Säulen. Und somit wird er dann eben über die Woche echt aufblühen. So, jetzt haben wir das Problem, wir brauchen Farben, die relativ gut leuchten.
Stimmt, der Regensburger Dom, der hat zwar diese tollen bunten Fenster, aber drinnen ist es ziemlich dunkel. Wie wurde das denn gelöst?
Da haben wir uns an die Pflanzen, die in dieser Zeit, also in der Gotik auch verwendet worden sind, ein bisschen orientiert. Also Rittersporn, Lilien, dann aber auch Dahlien, also tatsächlich dieser schöne Sommerflor. Ich habe es jetzt vorhin mal durchkalkuliert. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir ca. 3000 Stiele Blumen dort verstecken.
Also ab heute können Sie Blumenzauber im Regensburger Dom bewundern und über die Woche wird's immer mehr. Und das alles haben wir 50 Schülern aus der Schule für Floristik und Gartenbau Regensburger Land zu verdanken.
NKR, das Kirchenradio.
Am Sonntag geht es zum letzten Mal über die Bad Endorfer Theaterbühne. Das Stück über den seligen Pater Rupert Meyer. Für Werner Hoffmann ist dann wenig Zeit zum Verschnaufen, denn er ist nicht nur Spieleleiter bei den Endorfern, sondern auch mit der Theaterpastoral im Landkreis Rosenheim betraut. Wir haben Werner Hoffmann gefragt, was Theaterspielen und Pastoral, also Seelsorge, miteinander zu tun haben.
Wenn ich auf der Bühne jemand darstelle, was tue ich da? Ich bin empathisch, also ich versetze mich in jemand anders rein. Und Empathie war sozusagen schon mal die Grundlage des Christlichen, des Miteinanders, dass ich fähig bin, mich in andere einzuversetzen. Es passiert gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit mir selber, weil ja da Sachen in einer Rolle drin sind, die ich mehr oder weniger ausgeprägt habe. Ich darf groß sagen, es handelt vom Mensch und vom menschlichen Miteinander.
Es geht also um Beziehungen und wie ich mich selbst weiterentwickle, sagt Werner Hoffmann. Und ganz wichtig, wie in der Seelsorge will auch das Theater Botschaften vermitteln, Inhalte und Werte. Seit 2,5 Jahren gibt es die Theaterpastoral im Erzbistum. Für den Landkreis Rosenheim ist Werner Hoffmann vor allem zuständig, weil es hier besonders viele Theatergruppen gibt. Und er hat schon einiges vorzuweisen.
Funktionieren tut zum Beispiel schon, dass wir jetzt fürs Krippenspiel einen Workshop in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Rosenheim angeboten haben. Also da sind jetzt ja Leute gekommen, weil man ja faktisch in jedem Ort ein Krippenspiel macht und da ja oft Ehrenamtliche das machen, die jetzt natürlich ganz viel Leidenschaft mitbringen oder wenn es hauptamtlich sind, ganz viel pastorale Möglichkeiten, aber jetzt das Theaterische, das bringt ja auch nicht jeder mit, wo man sagt, da kann man noch bei die Botschaft vertiefen, weil wir das nützen, was Theater für Möglichkeiten hat.
Die Botschaft des Krippenspiels bestmöglich rüberbringen ist der Zweck dieses Workshops. Oder wie bei Pater Rupert Meyer auf der Endorfer Bühne, die vielen Facetten dieses Seelsorgers spielerisch darzustellen. Gabi Roth war jetzt wochenlang dabei und ist von der Theaterpastoral überzeugt.
Wenn ich einen Werner Hoffmann im Theater erlebe, bei der Inszenierung von unseren heiligen Stücke von der Theatergesellschaft Bad Endorf, da erlebe ich ihn als spirituellen Gedankengeber, als Impulsgeber. Es ist zum Beispiel wunderbar, wenn wir unsere Theateraufführung starten, da treffen wir uns kurz vorher und dann gibt's einen spirituellen Impuls, ein Segensgebet. Und ich persönlich nehme das dann immer sehr als entspannend, motivierend und positiv für mein persönliches Spiel wahr.
Auch Werner Hoffmanns Dienstvorgesetzter, Dekan Thomas Schlichting, sieht die Theaterpastoral hier im Süden der Erzdiözese auf einem guten Weg.
Mein Blick ist, dass ich es als sehr bereichernd empfinde. Bewusst ist zu sagen, ich begebe mich in die Lebenswelt und bin seelsorgend drin und schau, was die brauchen. Ohne jetzt einen zu stark missionarischen Auftrag zu haben. Es geht nicht darum, die jetzt alle katholischer zu machen, als sie es ohnehin sind, sondern es geht darum, zu entdecken, was sind da für Bedarfe da, was sind da vielleicht für Nöte und dieses ganze Feld zu erleben und dann das Seine dazu zu tun. Ich finde es also gut, dass wir das in Rosenheim auch machen können und dafür die Möglichkeit haben.
Werner Hoffmann nutzt die Möglichkeit zu experimentieren und die eigene Rolle als Theaterseelsorger weiterzuentwickeln. Heuer hat er beim Stück über Pater Rupert Meyer als Spielleiter und Schauspieler mitgewirkt und war damit noch näher an den Theaterspielern dran. Und auch die Theaterpastoral selbst entwickelt sich laufend weiter.
Also wir machen gerade zum Pater Rupert Meyer, jemand, der im Widerstand war, ein Stück in Endorf. Im Herbst wird es ein Stück geben, das heißt Weg, wo wir Erinnerungskultur machen zu Flucht und Vertreibung der Deutschen 45 bis 55. Also es hat jetzt eine viel stärkere öffentliche Richtung bekommen, diese Theaterpastoral, einen Beitrag zur aktuellen der Situation in Deutschland zu leisten. Und dass wir jetzt dran sind, jeder muss aufwachen, die Demokratie zu schützen. Wir müssen aufwachen, dass wir alle uns hinstellen müssen und sagen, ah, so wie der Pater Rupert Meyer, ah, die Werte, okay, ich muss dafür einstehen, überall wo ich bin.
Theaterpastoral ist also auch politisch. Und hier einen Beitrag leisten zu können, macht Werner Hoffmann richtig stolz auf die Kirche. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
MKR, das Kirchenradio.
True-Crime-Formate, die boomen. Offenbar interessieren sich viele dafür, wie Verbrechen zustande kommen und wie Menschen zu Tätern werden. In unserem Buchtipp geht es auch um diese Fragen. Außerdem haben wir natürlich auch noch einen Sach- und einen Kinderbuchtipp. Viel Spaß!
Buchprofile, der MKR-Lesetipp, der Roman.
Elisa Hoven, Feine Risse. Die Autorin ist Professorin für Strafrecht und Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Und aus ihrer täglichen Arbeit weiß sie, wie selten es einfache Antworten auf die Frage nach Schuld und Gerechtigkeit gibt. Und genau davon erzählt sie in diesem Buch. Im Mittelpunkt steht die Strafverteidigerin Eva Herbergen, die eigentlich kürzer treten möchte. Doch eine Reihe neuer Fälle und ein Geheimnis aus der Vergangenheit ihres Mannes zeigen, wie eng Recht, Moral und persönliche Schicksale miteinander verwoben sind. Statt eines klassischen Krimis erzählt Hoven mehrere miteinander verbundene Geschichten, die zum Nachdenken anregen und zeigen, hinter jeder Straftat steckt ein Mensch und die Wahrheit ist oft komplizierter als ein Urteil. Feine Risse von Elisa Hoven kostet 22 Euro.
Das Kinderbuch.
Oder Walle, Stella. Stella ist 9 Jahre alt und findet ihr Leben eigentlich perfekt. Bis der neue Freund ihrer Mutter mit seinem Sohn Bo bei ihnen einzieht. Für Stella ist klar, der Bonusbruder muss wieder verschwinden. Mit verrückten Ideen, kleinen Streichen und viel Chaos versucht sie, Bo loszuwerden. Doch nichts läuft wie geplant. Als ein Meerschweinchen verschwindet, müssen die beiden zusammenhalten. Dabei merkt Stella, dass aus einem unerwünschten Mitbewohner vielleicht ein echter Freund werden kann. Der humorvolle Comicroman eignet sich gut für Kinder ab 9 Jahren und erzählt warmherzig von Patchwork-Familien, Eifersucht, Freundschaft und der Erkenntnis, dass Veränderungen auch etwas Schönes sein können. Stella von Oda Walle kostet 17 Euro.
Das Sachbuch.
Annette Dittert, Dear Britain. Wie hat sich Großbritannien nach dem Brexit verändert? Und was hält das Königreich noch zusammen? In diesem Buch begibt sich die langjährige ARD-Korrespondentin auf die Suche nach der Seele ihres zweiten Zuhauses. Sie reist durch England, Schottland, Wales und Nordirland, besucht bekannte und verborgene Orte und spricht mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Von Adligen bis zu Freiwasserschwimmerinnen. Dabei verbindet sie persönliche Erlebnisse mit klugen Beobachtungen über Politik, Tradition und den britischen Alltag. So entsteht ein warmherziges, vielschichtiges Porträt eines Landes im Wandel. Und ein Buch, das Lust macht, Großbritannien mit neuen Augen zu sehen. Dear Britain von Annette Dittert kostet 24 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund.
NKR, das Kirchenradio.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Würzburg.
Sie ist eine der beliebtesten Hochzeitskirchen in Unterfranken und schon lange sollte sie renoviert werden. Jetzt geht es aber endlich los. Ganz genau, es geht ums Würzburger Käppele. Das ist die schöne Wallfahrtskirche oberhalb von Würzburg. Jahrelang liefen die Vorbereitungen, jetzt ist der Startschuss gefallen. Das sagt Diakon Ulrich Wagenhäuser.
Gott sei Dank, weil es war dann schon auch, sag ich mal, nach der ganzen Arbeitsbelastung auch eine Belastung. Weil die Leute fragen natürlich. Ne? Wir haben seit Jahren Spenden generiert, wir haben Fördergelder eingesammelt. Ne? Wann geht's jetzt endlich los? Und jetzt denke ich, jetzt geht's los. Und es ist auch gut so.
Sagt Diakon Ulrich Wagenhäuser von der Kirchenverwaltung des Käppeles. 5,8 Millionen Euro kostet alleine die Innenrenovierung des Käppeles. Die Kirchenverwaltung geht davon aus, dass sie knapp 1 Million Euro selbst einbringen muss. Dafür wurden schon fleißig Spenden gesammelt. Zum Beispiel konnten Menschen die Patenschaft für die Engel im Käppele übernehmen. Den größten Zuschuss zahlt das Bistum Würzburg mit 1,5 Millionen Euro. Generalvikar Jürgen Vorndran erklärt in 4 Schritten, was am und um das Käppele geplant ist.
Also der erste Schritt ist jetzt, dass wir das Käppele endlich anfangen zu renovieren. Am 20. September ist die letzte Messe und dann zieht das Gnadenbild um nach St. Burkhard, wo es am 14. Oktober abends um 18.30 Uhr von Bischof Franz begrüßt wird. Dann werden wir bis 2028 Ende das Käppele renovieren und danach öffnen wir es wieder.
Doch mit der Innenrenovierung des Käppeles ist es nicht getan. Auch das Kloster auf dem Gelände und der angrenzende Garten werden umgebaut. Dort soll eine Straße als Baustellenzufahrt und später als barrierefreier Zugang gebaut werden. Außerdem soll der Garten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
In gleicher Weise kommt der nächste Schritt, dass wir auch das Klostergebäude renovieren. Das besteht aus zwei Teilen, dem Konventbau aus dem 19. Jahrhundert und einem Neubau auf höherer Ebene aus dem 20. Jahrhundert. Wir werden in einem dritten Schritt eine Gastronomie verwirklichen, wo wir dann den Menschen auch einen Ort zum Entspannen bieten. Das heißt, wir wollen Spiritualität und Begegnung am Keppele umsetzen.
Welche Gastronomie genau einzieht, ist noch nicht klar. Spiritualität und Begegnung setzt natürlich auch voraus, dass Seelsorger vor Ort sind. Aktuell betreuen die Franziskaner Minoriten das Keppele von der Stadt aus. Doch das wird sich ändern.
Schließlich wird 2030 die neue Ordensgemeinschaft, die wir gewonnen haben, einziehen. Das sind die Missionare des heiligen Johannes mit Pater Bobin und zwei weiteren Mitbrüdern.
Der Orden stammt ursprünglich aus dem Bistum Trier. Im Bistum Würzburg gibt es noch kein Kloster des Ordens. Pater Bobin Joseph ist trotzdem schon da.
Ich bin seit 1. Februar hier in Würzburg, direkt in Hirschberg, als Pfarrvikar tätig.
Auf das Keppele kommt er nicht alleine.
Bei 2030 würde ich hier wohnen, zusammen mit zwei Mitbrüdern, aber die Mitbrüder bekommen jeweils eine Stelle im Pastoralraum. Sie sollten auch im Pastoralendienst tätig sein. Ich bin für die Pilger zuständig sein. Ja.
Das Keppele ist vor allem auch bei Brautpaaren beliebt. Das kann Generalvikar Jürgen Vorn dran bestätigen.
Das Keppele ist in der Stadt Würzburg mit Sicherheit die beliebteste Hochzeitskirche nach der Hofkirche der Residenz.
Und auch Diakon Ulrich Wagenhäuser kann dem nur beipflichten.
Jetzt natürlich in den letzten Jahren weniger, weil wir ja immer nicht genau gewusst haben, wie wir mit der Baumaßnahme beginnen. Aber auch heuer haben wir noch 9 Hochzeiten, bis wir dann schließen, also bis in den September rein. Aber wir hatten früher in der Saison, wenn ich das so sagen darf, von Mai bis September, da hatten wir also 90 Hochzeiten.
Ab wann kann denn dann wieder auf dem Keppele geheiratet werden, Generalvikar Jürgen Vorn dran?
Ich denke, dass man ab 2029 hier wieder Hochzeiten planen kann.
Und es gibt einen Benefit.
Es gibt danach den wunderschön neu gestalteten Garten, wo man dann direkt nach der Hochzeit einen Sekt reichen kann und die Glückwünsche entgegennehmen kann.
Meine Kollegin Annalena Ilz, die war für uns vor Ort im Würzburger Keppele. Und wer es nochmal besuchen will, bis zum 20. September ist das Kircherl noch für Besucher geöffnet. Und dann wird es erstmal geschlossen für mehr als 2 Jahre. Vielleicht haben Sie es heute auch schon bemerkt, wir, das MKR, das Kirchenradio, das klingt seit heute ein bisschen anders, frischer, moderner, irgendwie neu. Was genau dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und MKR-Projektleiter Ivo Makota. Servus Ivo.
Servus Katharina. Ja genau, das MKR hat ab heute einen brandneuen Sound. Wir haben neue Jingles und Drops im Programm, also diese kurzen Sendeelemente, die immer wieder mal hörbar machen. Sie hören das MKR, das Kirchenradio.
Ich muss sagen, ich fand ja die bisherigen Jingles gar nicht so schlecht und irgendwie hat man sich auch dran gewöhnt.
Ja, das verstehe ich total. Die alten Jingles waren ja auch lange Teil unseres Programms und hatten auf jeden Fall auch Wiedererkennungswert. Aber sie stammen eben aus dem Jahr 2017 und nach fast 10 Jahren darf ein Sender auch klanglich mal einen Schritt weitergehen. Wir wollten den Sound etwas auffrischen, moderner, entspannter, zeitgemäßer, ohne dabei das Gefühl für das MKR zu verlieren.
Das machen wir auf jeden Fall nicht. Es ist also kein kompletter Bruch, sondern eher ein frischer Anstrich für den Sender.
Ja, ganz genau. Die Idee war nicht, alles muss anders werden. Nein, das, was das MKR ausmacht, soll weiterhin spürbar bleiben, nur eben in einem moderneren Klangbild. Radio lebt ja auch davon, sich weiterzuentwickeln und wir wollen ja auch nicht stehen bleiben.
Das klingt, finde ich, nach einem richtig guten Schritt. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema Weiterentwicklung sind, gibt es denn noch mehr Neues beim MKR? Plauder mal aus.
Ja, da kommt tatsächlich noch einiges. Zu viel darf ich noch nicht verraten, aber wir arbeiten gerade an neuen Sendungen und Podcasts, die unser Programm noch vielseitiger und unterhaltsamer machen sollen. Ich kann nur soweit so viel kann ich nur sagen, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Und was soll ich sagen? Herzlich willkommen, neuer MKR-Sound. Danke dir, Ivo, für die Einblicke. Und Ihnen wünschen wir jetzt weiterhin eine wunderbare Zeit hier mit Ihrem MKR, das Kirchenradio. Und wenn Sie Lust haben, dann schicken Sie uns doch gern einfach mal Ihre Meinung, wie Sie unseren Sound finden. Einfach eine WhatsApp an 089-2322 und 4x5. Ich wiederhole nochmal, die 089-2322 und 4x5. Wir freuen uns. Wenn Menschen einen Ton hören oder ein Geräusch und dann genau wissen, um was es sich dabei handelt, dann verfügen die über ein sogenanntes absolutes Gehör. Das ist eine besondere und seltene Gabe. Was man damit aber auch Kriminelles anstellen kann, das zeigt ein neuer Thriller im Kino. Mehr über The Piano Tuner, das verrät Ihnen jetzt mein Kollege und Kinoexperte Klaus Schlauk im MKR Filmtipp.
In The Piano Tuner geht es, wie der Titel schon verrät, um den Klavierstimmer Nicky aus New York. Er verfügt über das absolute Gehör, ist dadurch aber auch überempfindlich gegen Geräusche. So entdeckt er eines Tages, dass er mit seinem Gehör Tresore knacken kann. Das bringt ihn und seinen väterlichen Freund Harry, gespielt von Dustin Hoffman, in der Folge mit osteuropäischen Gangstern in Kontakt, denen er bei ihren Raubzügen hilft. Gleichzeitig lernt er eine brillante junge Pianistin kennen, die vom besonderen Hobby ihres Freundes nichts ahnt.
Nimmst du die nie raus?
Ich habe Hyperakusis, ich bin allergisch gegen laute Geräusche.
Hallo?
Wie lange brauchen Sie noch? Es ist laut.
So lange, wie wir brauchen. Es sei denn, du öffnest den Safe. Heilige Scheiße. Hey, Ohrenmann, wenn du Geld verdienen willst.
Mach keine Dummheiten.
Ich bin raus.
Ja? Deine Freundin.
Sie hat wunderschöne Hände.
Ich hab Scheiße gebaut, es tut mir leid.
Ich hab mir Sorgen um dich gemacht.
Öffne den Safe.
The Piano Tuner ist eine intelligent konstruierte, höchst unterhaltsame Mischung aus Drama, Liebesgeschichte und Krimi. Seine verschiedenen Erzählstränge verknüpft der Streifen geschickt miteinander. Die Ironie, die sich anfangs rund um das Thema Klavier zeigt, bekommt mit dem Auftritt der Gangster eine düstere Note, ohne dass der hervorragend gespielte Film dadurch aus dem Tritt kommt. Außerdem neu im Kino die deutsch-georgische Koproduktion Dry Leaf. Darin geht es um eine junge Fotografin, die ein Projekt über Fußballplätze im ländlichen Georgien verfolgt. In einem mysteriösen Brief kündigt sie ihr Verschwinden an. Daraufhin macht sich ihr Vater zusammen mit ihrem geheimnisvollen Freund auf eine Reise quer durchs Land. Ihre Suche führt sie von einem Bolzplatz zum nächsten, ohne dass ihre Spuren sich konkretisieren würden. Dry Leaf ist ein Roadmovie, das mit der Kamera eines uralten Mobiltelefons gedreht wurde. Es verzaubert mit magisch-realistischen Abschweifungen, Kreisbewegungen, Rätseln und visuellen Wundern. Eine hypnotische Schnitzeljagd im Stil des Slow Cinema. Von großer Schönheit und nicht ganz von dieser Welt. Klaus Schlauk für das MKR. Das Kirchenradio.
Afrika wie aus dem Bilderbuch. So heißt die aktuelle Folge der Reisewarnung. Denn es geht um Nationalparks, Safaris, Elefanten, die Mais klauen und eine Clan-Chefin, die mit Besuchern eine Gymnastikstunde macht. Und das Ganze spielt sich in Sambia ab. Brigitte Strauß-Richters, die hostet diese Sendung. Brigitte, was ist da los?
Ja, wir haben uns gedacht, jetzt im Sommer suchen wir uns ein Thema, das mit Urlaub zu tun hat. Und so eine Safari in Afrika, das ist schon sehr schön. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Missio-Chefredakteurin Barbara Brislin hat aber noch nie eine Safari gemacht, ist in Sambia aber auch Elefanten begegnet. Sie war nämlich in einem Dorf am Rande eines Nationalparks. Da wohnen Menschen, die auch Jobs in der Tourismusbranche haben, aber eben auch Bauern sind und auf ihren Feldern Mais anbauen. Also echte Leckerlis für Elefanten. Die Bauern versuchen alles Mögliche, um die Dickhäuter zu vertreiben. Und dazu schieben sie Tag und Nacht Wache. Barbara hat sich von einem etwas älteren Ehepaar erklären lassen, wie das geht.
Sie wechseln sich ab, sie wecken sich gegenseitig wieder auf. Einer muss mit dem Gewehr da liegen und schauen, wenn die Elefanten kommen, dann gibt er Warnschüsse ab und vertreibt die. Sie versuchen auch alles. Sie versuchen mit Fackeln, alles mögliche Zeug wird angezündet, Chili, weil das angeblich so einen Geruch verursacht, den die Elefanten nicht mögen. Aber die Elefanten gewöhnen sich und kommen wieder.
Und das ist jetzt gerade so ein Balanceakt. Die Elefanten müssen geschützt werden. Das sehen auch die Bauern so, aber die Ernte eben auch.
Und jetzt könnte ja manch einer sagen, der das hört, warum bauen die Menschen da nicht einfach Hotels? Damit könnten sie doch wahrscheinlich viel reicher werden.
Mhm. wenn du das nötige Investitionskapital hast. Aber tatsächlich ist das Land ziemlich wertvoll geworden. Es gibt jede Menge Investoren, die Touren anbieten, auf denen sie Touristen mit Schnellbooten über den Zambezi River in die Nationalparks bringen, mit Blick auf die untergehende Sonne, und die zahlen für den Spaß mindestens 200 Euro pro Tag. Aber das Land gehört einem Clan, der seine Tradition nicht ganz aufgeben möchte. Die Investoren, die Land kaufen möchten, müssen zur Clan-Chefin gehen, um mit ihr zu verhandeln.
Um überhaupt ins Gespräch zu kommen, muss ein jeder, der zur Clan-Chefin geht, eine besondere Art, ja eigentlich Verrenkung würden wir sagen, einer gymnastischen Übung nachmachen. Und da gibt es so einen Berater, der das vormacht. Kniebeugen, Rumpfbeugen, eigenartige Armbewegungen, also für uns sehr, sehr lustig.
Und so zeigt die Frau, wer hier der Chef ist und wessen Regeln hier gelten. Und deshalb machen die Investoren das mit, ohne die Miene zu verziehen. Und die Missio-Redakteurin lacht sich einen Ast.
Sambia, ein wunderschönes Land und Traumreiseziel, in dem die Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Investoren durchaus aufeinanderprallen können. Mehr dazu hören Sie in der aktuellen Folge der Reisewarnung. Sie finden den Podcast auf allen bekannten Streamingdiensten. Wir sind angekommen im Sommer 2026 und die Feste, die gehören einfach dazu. Das Tollwood läuft schon, die Jakobiduld, die steht in den Startlöchern und der Aufbau für die Wiesen, der hat auch schon begonnen. Aber sind wir mal ehrlich, oft sind es doch einfach die kleineren Feste, die einem so richtig in Erinnerung bleiben. Vielleicht so wie in Fürstenfeldbruck beim Fest der Kulturen. Organisiert wird das schon seit über 10 Jahren vom katholischen Bildungswerk dort, es heißt das Brucker Forum. Und die Geschäftsführerin Kerstin Jäger, die sagt uns jetzt, was da alles am Sonntag so geboten ist.
Das Fest der Kulturen ist ein interkulturelles Sommerfest, was wir hier in Fürstenfeldbruck vor dem Pfarrheim St. Bernhard auf dem großen Vorplatz feiern mit ganz vielen Menschen. Es gibt Essen aus verschiedenen Ländern, aus Angola, Ecuador, Kroatien, Togo, Türkei und der Ukraine beispielsweise. Wir haben ein internationales Musik- und Tanzprogramm auf der Bühne. Es gibt eine mitreisende Samba-Show. Es ist sehr bunt und eben interkulturell.
Communities, Vereine und auch mehrere Initiativen, die ziehen bei diesem Fest alle an einem Strang. Und das klappt so gut, weil alle dasselbe Ziel haben, oder?
Wir möchten hier einfach zeigen, wie bunt und international die Stadtbevölkerung von Fürstenfeldbruck ist. Das ist wirklich das ganz Besondere. Und es kommen tatsächlich auch alle Leute, die einfach Lust auf internationales Flair haben. Es geht einfach auch darum, sich kennenzulernen, vielleicht bestehende Vorurteile abzubauen. Beim Essen und Trinken, beim Tanzen und gemeinsam feiern hat man die Möglichkeit, sich einfach nochmal zu begegnen und auch festzustellen, wie bereichernd diese Vielfalt sein kann.
Ja, und wer jetzt dabei sein will beim Fest der Kulturen in Fürstenfeldbruck, los geht's am Sonntag um 11 Uhr. Ja, und da kann man sich dann von Samba-Klängen begeistern lassen und einmal quer durch die internationale Küche schlemmen. Also, alles ist möglich und das Fest, das findet den ganzen Nachmittag auf dem Platz rund um St. Bernhard statt. Das Wochenende, das naht mit Riesenschritten. Der Regen, der soll weniger werden und die Sonne soll wiederkommen. Zeit also, nach draußen zu gehen, Sport zu machen oder einen dieser Events zu besuchen. Die hat mein Kollege nämlich Willi Witte für Sie zusammengesucht.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Sommerliche Konzerte in einer kühlen Kirche erwarten Sie ab Freitag im Münchner Liebfrauendom. Renommierte Organisten aus dem In- und Ausland zeigen dort jede Woche ihr Können. Den ersten Abend gestaltet der künstlerische Leiter der Reihe, der Münchner Domorganist Ruben Sturm. Auf dem Programm Orgelimprovisationen in verschiedenen Formen und Stilen. Das Konzert im Münchner Dom beginnt am Freitag um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten gibt es bei München Ticket und im Domshop. Hunde, Katzen und andere Haustiere können am Sonntag in die Nazarethkirche mitgebracht werden, zur sogenannten Viecherlmesse mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Diese schon Tradition gewordene Messe für Tierhalter und Tierfreunde ist zugleich die letzte, die in der evangelischen Nazarethkirche gefeiert wird. Sie war während der Renovierungsarbeiten St. Maximilian Ausweichquartier für die katholische Gemeinde. Die Fichelmesse in der Nazarethkirche in der Bogenhausener Barbarossastraße beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr. Danach besteht die Gelegenheit zur Begegnung für Mensch wie Tier. Bestimmt gibt's von Ihnen auch ein oder mehrere Fotos neben einem Gipfelkreuz. Diese Bergkreuze haben immer eine ganz besondere Ausstrahlung. Ihre Aura fängt der Grafiker und Fotograf Ludwig Watteler aus Gräfelfing mit der Kamera ein. Ab Sonntagabend werden einige seiner Schwarz-Weiß-Fotos in der Herz-Jesu-Kirche in München-Neuhausen gezeigt. Sie kommen ohne Landschaft und ohne Menschen aus und wirken deshalb besonders intensiv und ausdrucksstark. Die Ausstellung trägt den Titel Kreuzungen, Gipfelkreuze als Verbindung zwischen Himmel und Erde. Eröffnet wird sie am Sonntag um 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in der Lachnerstraße. Die weltgrößten Kirchenportale öffnet sich bei geeignetem Wetter bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes, erholsames Wochenende.
NKR, das Kirchenradio.
Immer wenn der Priester die Sonntagsmesse feiert, dann holt er in der Kirche die Hostien aus einem schrankähnlichen Behälter. Tabernakel wird dieser Schrank genannt, den man auch absperren kann. Was dahinter steckt, dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Tabernakel, erklärt von Pfarrer Andreas Maria Zach.
Der Tabernakel ist ein Behälter, in dem der Leib Christi aufbewahrt wird. Und so ist der Tabernakel nicht der zentrale Punkt in der Kirche. Das ist und bleibt der Altar. Aber es ist ein ganz ein wichtiger Ort, wo viele Menschen in der Stille mit Jesus besser in Kontakt treten können als ohne ihn. Tabernakel, vielleicht noch zur Wortklärung gesagt, heißt kleines Zelt. Es kommt daher, weil früher das Allerheiligste des Volkes Israel in Zelten untergebracht war, nämlich im Allerheiligsten Zelt. Er kommt zunächst aus der Urkirche, die den Leib Christi, das verwandelte Brot, auch den Kranken bringen wollte. Das heißt also, es gab die Kommunion, die aktive Teilnahme am Mahl des Herrn während der Heiligen Messe, aber um auch den Kranken und denen, die nicht kommen konnten, das heilige Brot zu geben, hat man es ihnen gebracht bzw. aufbewahrt. Weil der Leib Christi aber etwas sehr Kostbares war und ist, hat man dafür dann besondere Kästchen geformt von Künstlern, um auszudrücken, hier wohnt Jesus Christus leibhaftig unter uns. Es hat sich dann daraus eine Tabernakelfrömmigkeit entwickelt, das heißt, es gab nicht nur dieses Empfinden, Christus ist mitten unter uns während der Heiligen Messe, während der Eucharistie, sondern ich kann auch vor ihm beten, ich kann auch vor ihm meine Sorgen sagen, ich kann auch vor ihm in der Stille sein.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Kabarett trifft Kirche und das mit ordentlich Humor, Herz und Haltung auch heute wieder, denn jetzt gibt's wieder eine brandneue Podcast-Folge von Vergelt's Gott, den fröhlich-katholischen Schlagabtausch mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Beim letzten Mal, da hat's ordentliche Diskussionen gegeben, da ging's um das Thema, warum suchen Menschen Halt, aber meiden die Kirche. Worum es diesmal geht, das erzählen uns die beiden jetzt am besten selbst. Servus ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Ja, servus. Servus, ja. Gott, hallo. Vielen Dank.
Ich habe mir sagen lassen, dass ihr beiden in der aktuellen Podcast-Folge von Vergelt's Gott Griechisch-Unterricht gehabt habt.
Ja.
Ja,
ja. Griechischen Unterricht, ohne in Griechenland gewesen zu sein, ja, genau. Weil es geht nämlich dieses Mal um den Katechismus.
Richtig.
Was ist der Katechismus, Josef?
Was ist der Katechismus? Das werden wir vielleicht klären
können. Ja, das ist praktisch wie so eine Kochanleitung.
Ja, genau, das ist
für einen guten Glauben, ja. Kochrezept für einen guten Glauben.
Step by Step, ja? um was Schmackhaftes da rauszubringen.
Und den lieben Gott zu erkennen.
Mhm. Und was ist denn das Spannende am Katechismus?
Nämlich die spannende Frage, wo komme ich her, wer bin ich,
wohin gehe ich
und wohin gehe ich? Eine der ersten Fragen, die wir uns stellen und daran kann man Gott erkennen und um das geht's in der aktuellen Folge.
Na dann sind wir gespannt. Den fröhlich-katholischen Podcast, den finden Sie auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und am kommenden Dienstag, wie immer, alle 14 Tage hier im MKR das Kirchenradio ab 19 Uhr zu hören. Nicht verpassen, es wird wieder sehr unterhaltsam. Heute wählt der Katholikenrat der Region München einen neuen Vorstand. Was genau der Katholikenrat eigentlich macht und warum die Wahl wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Willi Witte. Hallo Willi.
Ja, hallo Katharina.
Willi, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was ist eigentlich der Katholikenrat?
Also der Katholikenrat ist die gewählte Vertretung der katholischen Laien in der Seelsorgsregion München. Und in diesem Gremium engagieren sich Menschen aus Pfarrgemeinden, aus den Verbänden, aus muttersprachigen Gemeinden und aus verschiedenen kirchlichen Organisationen. Man könnte also sagen, es ist die Stimme der Katholikinnen und Katholiken gegenüber Kirche und Gesellschaft.
Mhm. Und was heißt das ganz genau?
Der Katholikenrat mischt sich in gesellschaftliche und kirchliche Debatten ein. In den vergangenen Jahren ging es zum Beispiel um Missbrauchsaufarbeitung, um Reformprozesse in der Kirche, Bildungspolitik, Flucht und Asyl oder um Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Gleichzeitig berät das Gremium die Leitung des Erzbistums München und Freising, also auch unseren Kardinal.
Also nicht nur Kirche nach innen, sondern auch ein Blick auf die Gesellschaft.
Genau. Der Katholikenrat versteht sich als Vermittler zwischen der Kirche und der Gesellschaft. Er vernetzt unterschiedliche Gruppen, er organisiert Veranstaltungen und wirkt auch bei Gottesdiensten mit. Viele kennen ja zum Beispiel das Bennofest, das gerade jetzt wieder im Juni stattgefunden hat, oder die jährliche Verleihung der Pater-Robert-Meyer-Medaille. Die wird für herausragenden Einsatz aus christlicher Verantwortung verliehen und beide Veranstaltungen werden vom Katholikenrat getragen.
Jetzt wird ja heute der Vorstand gewählt. Warum steht die Wahl in diesem Jahr besonders im Fokus?
Weil die bisherige Vorsitzende Hildrud Schönheit nicht mehr antritt. Sie war insgesamt 12 Jahre im Vorstand und 8 Jahre lang Vorsitzende. Die Juristin gehört zum Pfarrverband Menzing und aus familiären Gründen zieht sich die 66-Jährige jetzt zurück. Und damit endet auch eine prägende Zeit für das Gremium.
Und sag mal, wie wird heute Abend ganz genau gewählt?
Ja, gewählt werden die oder der neue Vorsitzende und 7 weitere Vorstandsmitglieder. Sie werden die Arbeit des Katholikenrats in den kommenden 4 Jahren gestalten und festlegen, welche Themen sie besonders in den Fokus rücken.
Vielen Dank, Willi. Heute findet die Wahl des neuen Vorstands des Katholikenrats der Region München im Haus der Weltkirche in München statt. Und wer es geworden ist, das erfahren Sie natürlich hier bei uns im MKR, das Kirchenradio.
MKR, das Kirchenradio.
Die Sommerhose vom letzten Jahr, die zwickt und die Bikini-Figur, die will sich einfach nicht so richtig einstellen. Gerade wenn wir jetzt bei den heißen Temperaturen mehr Haut zeigen, wünschen sich manche ein paar Kilos weniger auf den Hüften. Etwa jeder Zweite in Deutschland, der möchte abnehmen. Und das geht doch jetzt ganz einfach per Knopfdruck und zwar mit der Abnehmspritze. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage ich jetzt meine Kollegin Lydia Jäger.
Eine kleine Stelle am Oberschenkel oder Bauch desinfizieren, Hautfalte zusammendrücken und Spritze rein. Immer mehr Menschen nehmen einen kleinen Pieks in Kauf, um Gewicht zu verlieren. In Deutschland sind momentan 2 Wirkstoffe zugelassen. Tirzepatid und Semaglutid, erklärt Dr. Gerd Bischoff. Er leitet das Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention, kurz ZEP, im Barmherzige Brüder Krankenhaus in München.
Im Wesentlichen wirken sie auf Hormone im Körper oder vielmehr auf Hormonrezeptoren. Zum einen am Magen-Darm-Trakt. Dort verlangsamen sie die Magenentleerung und schaffen praktisch ein Füllegefühl. Und zum anderen auch im Gehirn, indem sie Sättigung erzeugen. Also dieser Drang, etwas zu essen, ist weniger. Bei manchen steht eher das Füllegefühl im Vordergrund. Das ist relativ unterschiedlich bei den Patienten.
Wie viel Gewicht diese dann verlieren, variiert. Im Durchschnitt nehmen sie 10-15% ihres Ausgangsgewichtes ab. Doch ganz entscheidend sei laut dem Mediziner, dass sich Patienten auch einer sogenannten multimodalen Basistherapie unterziehen.
Heißt, wenn man das Medikament nimmt oder verschrieben bekommt, dann muss man auch parallel eine Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie aufnehmen, sonst kann man es nicht indikationsgerecht anwenden. Ich glaube, das ist der größte Anwendungsfehler, der aktuell stattfindet.
Wer also denkt, er muss nichts an seiner Ernährung und am Lebensstil ändern und kann sich einfach dünn spritzen, der liegt falsch. Und einen weiteren Irrtum deckt der Mediziner auf, denn Medikamente wie Ozempic dürfen nicht einfach jedem verschrieben werden, der gerne ein paar Kilo verlieren möchte.
Seriös und auch medizinisch zugelassen sind diese Medikamente ab einem Body-Mass-Index von 28 und vor allem dann, wenn auch schon Folgeerkrankungen durch das Übergewicht bestehen, also wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck oder Fettleber, dann ist es sinnvoll einsetzbar.
Ein Body-Mass-Index von 28 entspricht zum Beispiel bei einer Größe von 1,70 Meter mehr als 80 Kilo Körpergewicht. Was sich jeder, der die Spritze benutzt, bewusst machen sollte, wie bei jedem anderen Medikament, können auch hier Nebenwirkungen auftreten. Gerade am Anfang ist das sogar relativ häufig der Fall.
Übelkeit, Völlegefühl, manchmal kann auch Erbrechen auftreten, manche Patienten klagen über Kopfschmerzen. Das sind häufige Nebenwirkungen, lässt sich aber meistens gut managen. Schwerere Nebenwirkungen wären zum Beispiel eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die ist zum Glück eher selten, aber tritt auf. Und das kann zum Beispiel dann auch eine sehr schwere Nebenwirkung der Medikamente sein.
Verträgt man die Spritze gut, kann man sie theoretisch auch dauerhaft nehmen. Studien über Langzeiteinnahmen liegen jedoch noch nicht vor. Insgesamt hat der Mediziner aber einen dringenden Appell an alle, die überlegen, diesen Weg zu gehen.
Die Medikamente sind gut und hilfreich, aber der Umgang damit ist aktuell ein Desaster. Weil es einfach nur häufig verschrieben wird, keine Begleittherapie und drum der Outcome der Patienten schlecht wird. Und die wichtige Botschaft ist für die Patientinnen und Patienten, die eine Indikation haben, eine Therapie machen möchten, dass sie sich in eine professionelle Betreuung begeben, sodass die Begleittherapie stattfindet. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Tipp, den man geben kann.
Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Die Abnehmspritze und die Auswirkungen auf unsere Körper- und Schönheitsempfinden. Darum geht es in der neuen Folge von Total Sozial. Sie finden den Podcast auf innehalten.de und auf allen bekannten Streamingdiensten.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.